Schaden entstand. Einer von diesen dreien war Daniel. Es zeigte sich bald, dass Daniel den beiden anderen Bevollmächtigten und allen Statthaltern geistig weit überlegen war. Deshalb wollte der König ihn zum obersten Bevollmächtigten für das ganze Reich machen. Da suchten die beiden anderen Bevollmächtigten und die Statthalter einen Vorwand, um Daniel anklagen zu können. Sie fanden aber nichts, was sie ihm vorwerfen konnten, denn er führte sein Amt treu und gewissenhaft. Sie konnten nicht die geringste Nachlässigkeit entdecken. Da sagten sie, der einzige Punkt, wo wir ihn fassen können, ist seine Treue zum Gesetz seines Gottes. So begaben sie sich alle miteinander eilig zum König und sagten, König Darius, mögest du ewig leben. Die Bevollmächtigten deines Reiches, die Militärbefehlhaber, die Statthalter, die Ratgeber und die Unterstatthalter sind übereingekommen, dass du folgenden Befehl erlassen und für seine strikte Befolgung sorgen sollst. Wer in den nächsten 30 Tagen ein Gebet oder eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, unseren König, der soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden. Gib diesem Verbot die Form eines offiziellen königlichen Erlasses, der nach dem Gesetz der Meder und Perser von niemandem widerrufen werden kann. König Darius ließ den Befehl ausfertigen und unterschrieb ihn. Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Da stürmten seine Feinde herein und fanden ihn wieder, wie er zu seinem Gott betete und ihn anflehte. Darauf gingen sie zum König und sagten, du hast doch einen schriftlichen Befehl erlassen, dass jeder, der in den nächsten 30 Tagen von einem Gott oder König etwas erbittet, außer von dir, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. So ist es, erwiderte der König, und nach dem Gesetz der Meder und Perser gilt dies unwiderruflich. Da berichteten sie dem König Daniel, der zu den Verschleppten aus Juda gehört, kümmert sich nicht um dein Verbot, sondern betet wie bisher dreimal täglich zu seinem Gott. Was der König da hörte, bedrückte ihn sehr und er überlegte, wie er Daniel retten könnte. Den ganzen Tag über suchte er nach einem Ausweg. Aber bei Sonnenuntergang kamen die Ankläger wieder zu ihm und hielten ihm vor. Du weißt, König, es ist ein Gesetz der Meder und Perser, dass kein Erlass des Königs widerrufen werden kann. Nun musste König Darius den Befehl geben, Daniel herzubringen und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte zu ihm, möge dein Gott, den du so treu verehrst, dich retten. Ein Stein wurde auf die Öffnung der Grube gewälzt, mit dem Siegel des Königs und seiner höchsten Beamten versiegelt, damit niemand den Stein wegrücken und Daniel helfen könnte. Danach ging der König in seinen Palast. Er rührte an diesem Abend kein Essen an und versagte sich jede Unterhaltung. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Beim ersten Morgengrauen stand er auf, lief zur Löwengrube und rief schon von ferne voll Angst, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du so treu verehrst, vor den Löwen retten können? Daniel antwortete, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott sandte einen Engel und verschloss den Löwen den Rachen, sodass sie mir nichts antun konnten. Denn er hat keine Schuld an mir gefunden und auch gegen dich, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Der König war überglücklich und befahl Daniel, aus der Löwengrube zu holen. Daniel wurde heraufgezogen, er war völlig unverletzt geblieben, weil er seinem Gott vertraut hatte. Soweit der Text.
Daniel in der Löwengrube lautet die Überschrift in vielen Bibelübersetzungen über dieser Geschichte. Der Löwe gilt als herausragendes Lebewesen in der Tierwelt. Als König der Steppe gilt er seit alters her als der Herrscher über die Tiere der Erde. Der Löwe umgibt als Symbol der Macht und Weisheit die Throne der Herrscher und ist ihr Wächter. Seit 1924 ist der Löwe in unsere Kinos und Wohnzimmer gekommen, denn immer dann, wenn man sich einen Film von Metro-Goldwyn-Mayer anschaut, brüllt einem zweimal ein Löwe entgegen. Dieses beeindruckende Gebrüll am Anfang eines Films bedeutet für Metro-Goldwyn-Mayer, wir sind präsent, wir sind die Könige der Filmindustrie und wir beherrschen den Markt. Und Löwe in der Bibel bedeutet, wir beherrschen oder ich beherrsche die Situation. Und ich mache das auch deutlich. Wenn nun aber ein Löwe mit einer Lanze besiegte, war der in früherer Zeit ein Held. Nach Richter 14, Vers 5 war Simson einen Löwen besiegt. Und von David steht im 1. Buch Samuel, dass er es geschafft hat, als Hirte ein Schaf einem Löwen zu entreißen. Und er nannte vor Saul Gott den Herrn, der ihn vor Löwen und Bären errettete. Und auch das Ende dieser Geschichte hier lässt Löwen sehr alt, ganz schön alt aussehen. Und aus dieser und anderen Löwengeschichten der Bibel haben Menschen in ganz extremen Situationen neuen Mut geschöpft. Und christliche Liederdichter haben sich von ihm inspirieren lassen. Offenbar deshalb, weil sie gespürt haben, dass sie in einem Druck, in einer Spannung, in einem Klima gelebt haben, wie Daniel es auch erlebt hat und erfahren hat. Zum Beispiel Anne Steele in einer Strophe des Liedes, solange mein Jesus lebt. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, dann weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Und deshalb blicke ich nur auf ihn. Zurück zur Geschichte in Daniel 6. Sie beginnt mit dem Hinweis auf einen Herrscherwechsel. Die Meder und Perser übernehmen das Ruder der ersten Weltmacht der Geschichte, nämlich Babylons. Und als erster Herrscher wird Darius genannt. Darius organisiert sein Reich, Posten werden verteilt. Und auch heute noch ist so eine Situation eine Gelegenheit für Intrigen, Rangeleien und Neidgeschichten. Und die vorliegende Geschichte aus dem Leben Daniels beginnt mit so einer Geschichte und sie ist ziemlich übel. Sie ist leider eine ziemlich alltägliche Geschichte. Ich habe die Tage die Memoiren von Helmut Kohl gelesen. Und ich war ganz erstaunt zu lesen, wie Franz Josef Strauß darauf reagierte, als der Kanzler werden wollte. Der hat gesagt, das ist viel zu blöde. Der bringt das nicht. Kohl hat es ihm, glaube ich, irgendwann mal verziehen oder auch nicht. Er musste mit ihm zusammenwirken. Als Daniel eine führende Rolle bekommen sollte im Reich des Darius, wurde auch über ihn so gehetzt. Der bringt das nicht, der kann das nicht. Und seine Bevorzugung durch den König Darius als Minister erregte den Neid und Missgunst bei seinen Kollegen. Ja, und im Handumdrehen entwickelte sich ein Sumpf menschlicher Niedertracht. Daniel soll zu Fall gebracht werden. Ein Grund dafür musste kreiert werden. Die Gegner Daniels nutzen dafür die Unerfahrenheit des jungen medischen Königs aus. Stricken eine Gesetzesvorlage, die den König irgendwie so auch ehren soll. Lassen den König diese Gesetzesvorlage unterschreiben oder besiegeln. Ja, und dann lassen sie den Daniel darüber stolpern. 30 Tage sollten alle niemanden anbeten als die Götter des Königs. Und es war von vornherein klar, dass Daniel das nicht praktizieren würde. Die Gegner Daniels haben Erfolg und Daniel zieht den Kürzeren. Nachdem der König darauf reingefallen war, dieses Gesetz zu erlassen, und vorher durchschaute, was der eigentliche Sinn dieses Gesetzes war, waren die Stunden von Daniel schon gezählt. Die Väter Neid und Gier können sehr erfolgreich sein in der Entwicklung von Strategien der Ungerechtigkeit, auch in Gemeinden. Weshalb zum Taufunterricht des 1. Petrus gehört, so legt nun ab, verschiedene Dinge und vor allen Dingen den Neid. Ja, und von diesen Neidgeschichten haben wir wahrscheinlich oft schon was abgekriegt, waren Täter und Opfer. Aber Gott war auch noch da und er ist auch noch da und hat ein gewichtiges Wort mitzureden. Löwen haben viele Gesichter. Manchmal auch sehr sanfte. Und manchmal begegnen wir dem Löwen in uns selbst. Aber Gott, und das ist die Botschaft dieser Geschichte, lässt sich vom Präsenzanspruch dieses Löwen nicht verdrängen. Wir sind nicht allein. Du bist nicht allein. Und das ist die gute Nachricht. Zweitens, die Macht guter Gedanken an Gott. Ich spreche von der Macht guter Gedanken an Gott. Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Da stürmten seine Feinde herein und fanden ihn, wie er zu seinem Gott betete und anflehte. Als er davon hörte, ging er wie gewohnt zum Beten. Das ist schon ein Wunder. Wenn du weißt, wie schwer es fällt, wenn du unter Druck bist, sowas zu tun, dann weißt du, was hier passiert. Daniel lobte Gott und das, obwohl es nicht gut für ihn aussah. Und das war kein Zynismus, sondern es war sein Anker, sein Halt in der Not. Gott loben, dafür gibt es einen griechischen Begriff, bedeutet ihn segnen, gut von ihm reden, gut von ihm denken. Leider kippen unsere Gedanken über Gott leicht dann um, wenn wir Not haben. Wenn wir dann nicht mehr gut von Gott denken, können wir ihm nicht mehr auch gut vertrauen. Und manchmal verlassen wir ihn auch. In trüben Zeiten sind gute Gedanken gute Gedanken an Gott aber gerade wichtig und hilfreich. Sie sind ein Urquell der Hoffnung und des Mutes. Sie sind das Rüstzeug, dem Übel zu begegnen und sich nicht vom Bösen überwinden zu lassen und sich auch nicht von Sorgen überwinden zu lassen. Und gute Gedanken über Gott oder an Gott brauchen Gotteserkenntnis. Eine klare, eine wachsende Gotteserkenntnis. Weshalb Paulus in Ephesern schreibt, sein erstes Gebet, als er von der Bekehrung dieser Leute hört und wie die im Glauben steht, dass Gott ihnen eine ganz klare Sicht, eine ganz klare Erkenntnis seiner selbst gibt und ihr Herz davon erfüllt. Das macht alles Sinn, weil wir in einer Welt leben wie dieser, wo es Übel gibt, das uns berührt. Gute Gedanken an Gott brauchen die Inspiration der kleinen Gotteserkenntnis, dass er unwandelbar Licht ist, dass das Dunkel bricht, so wie es von Jesus heißt, als er in die Welt kam. Er war das Licht und die Finsternis hat es nicht niederhalten können. Und gute Gedanken an Gott brauchen das Wort Gottes. Nirgendwomit kann man seine Gedanken an Gott, gute Gedanken an Gott so stylen und profilieren wie am Worte Gottes selbst. Kolosserbrief, lasset das Wort reichlich unter euch wohnen. Singet und spielt dem Herrn in eurem Herzen mit Psalm und Lobgesängen. Daniel pflegte seine Gotteserkenntnis sorgfältig, wie ein Motorradliebhaber Lack und Chrom an seinem Zweirad, täglich. Daniels Gotteserkenntnis war der Sauerstoff für seine Seele. Und deswegen hat er das gemacht. Was den Passagieren eines abstürzenden Flugzeugs aus der Deckenverkleidung entgegenfällt, sind nicht Schnaps, ist auch nicht Valium, sondern ist eine Sauerstoffmaske. Wenn unsere Lebenshütte brennt oder unsere Existenz sich wie bei Daniel im Sturzflug befindet, brauchen wir den Sauerstoff. Da brauchen wir aus der Bibel gewonnene Gotteserkenntnis und durch sie erzeugte gute Gedanken an Gott. Dreimal am Tag nahm Daniel sich Zeit, sich auf seinen Gott zu konzentrieren, ihn zu loben für das, was er war und auch noch heute ist. Der rechte Vater über alle, die seine rechtmäßigen Kinder sind. Gute Gedanken an Gott, Gott preisen, ihn loben. In den USA ist es Brauch, auf eine überschwängliche Art zu loben, vor allen Dingen auf Talkshows. Es ist so unglaublich und eine so unbeschreibliche Freude, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Sie sind wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Mit solchen Komplimenten werden Showgäste begrüßt und so oberflächlich kann man Gott auch loben. Man kann es aber auch lassen. Eine Bonner Psychologin hat über authentisches Loben gesagt, und es trifft nicht nur auf Menschen zu, sondern auch in dem Verhältnis eines Christen zu Gott zu. Entscheidend ist dabei die Beziehung, in der die Lobenden und die Gelobten stehen. Wenn man keine gute Beziehung zu jemandem hat, wirkt deshalb das Lob oder das, weshalb man ihn lobt, unglaubwürdig. Die Beziehung ist wichtig und die einzig wirklich gute Beziehung, in der jemand zu Gott stehen kann, heißt Jesus Christus. Und dass das wirklich die einzig gute Beziehung ist, in der einer stehen kann, das merkt man überall daran, dass Jesus Christus, wenn er Menschen begegnet ist, in den Evangelien ist das nachzulesen, einfach Freude ausgelöst hat. Und Bekehrungen haben Freude ausgelöst bei den ersten Christen. Wenn man mal einen Thessalonicher Brief durchliest, dass die Freude an Jesus sich ausgebreitet hat wie ein Lauffeuer in der ganzen Gegend. Jesus macht gute Gedanken an Gott. Wer ihm begegnet, wer sich auf ihn einlässt, denkt gut von Gott, empfängt Mut. Jesus kam in unsere Welt und gab sein Leben für Sünder in den Tod, damit wir wirklich gut von ihm denken können. Wer Jesus hat, der hat bei Gott was gut. Und er kann gut von ihm kann deshalb auch gut von ihm denken. Jesus ist die Basis guter Gedanken an Gott. Er ist der Nordstern der Gotteserkenntnis, Geburtsstätte des Lobpreises. Jesus ist das Licht, das in der Dunkelheit brennt. Das wird vor allem im Johannesbrief sehr klar ausgeführt. Und wenn es eng wird, ist Jesus Christus immer ein guter Gedanke. Und ist Jesus Christus auch immer wert, dass wir beten. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher. Unser Jesus flieht zu ihm wie ins Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Erretter. Der erhört ein ernstes Gebet. Ich bin gestern mit dem Psalm, alte Bibel beim Bernie gesehen, ganz zerfleddert. Und dann habe ich gesagt, jetzt machst du das mal so wie früher. Mach die Bibel einfach mal in der Mitte auf und guckst mal, was da steht. Dann gehst du dann zu Bett schlafen. Das war dann der Psalm 68. Und da heißt es so schön von Gott, er erhört Gebet. Da heißt es, deshalb kommt alles Fleisch zu ihm. Drittens, wie Gott dem Bösen ein Schnippchen schlägt. Nun musste König Darius den Befehl geben, Daniel herzubringen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Er sagte zu ihm, möge dein Gott, den du so treu verehrst, dich retten. Ein Stein wird auf die Öffnung der Grube gewälzt und mit dem Siegel des Königs und seiner höchsten Beamten versiegelt, damit niemand den Stein wegrücken und Daniel helfen konnte. Erinnert an die Beerdigung Jesu, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Es gibt Situationen, in denen Menschen ziemlich hilflos und allein dastehen, wie Daniel in seiner Höhle, als sich über ihn dieser Steindeckel schloss. Dunkel. Stand er nun zitternd, scheinbar wehrlos im Finstern, chancenlos. So, und doch war dann noch dieser von Gott entsandte rettende Engel, zu dem er finden konnte. Der Engel stand nicht vor der Höhle, um Daniel zu bedauern oder ihm Mut zuzusprechen, sondern er war in der Höhle, er war in der Gefahr, er war dort, wo es ziemlich streng nach Raubkatzen stank, da war der Engel. Und in der vorliegenden Geschichte werden zwei Leute gerettet, Daniel und nicht zuletzt der König. Der hatte sich schwere Vorwürfe zu machen, denn er hatte den Fehler begangen, auf die falschen Leute zu hören, musste nun von seinem besten Mann opfern, einen Freund. Ihm waren die Hände gebunden, wie das so schön heißt. Er sagt, er schickt ihn ja in die Höhle des Löwen und sagt, jetzt kann ihm nur noch Gott helfen. Und er bereute das alles sehr und er ärgerte sich, schlief die Nacht nicht. Aber Daniel wird gerettet und damit wird auch er, der König, von Gott gerettet, von seinen Selbstvorwürfen. Und so funktioniert Gottes Rettung grundsätzlich auch heute noch. Indirekt durch oder mit Jesus Christus, im Kontext mit ihm. Und das bedeutet dieser mysteriöse Satz im Römerbrief, wir sind mit ihm von den Toten auferweckt worden und in sein Reich versetzt worden. Mit ihm. Jesu Rettung durch Gott aus der Grube des Totenreichs nach seinem Kreuzestod soll unsere Rettung sein und ist auch unsere Rettung, die Gott auch ganz praktisch oft in unserem Alltag verwirklicht. Die Menschen, die Jesus aus Neid überantwortet hatten, urteilten über ihn schuldig, aber Gottes Urteil über ihn lautete nicht schuldig. Und genau das ist unsere Erlösung. Und das bedeutet, mit Jesus Christus gerettet zu sein. Von Schuld und von allen Selbstvorwürfen. Daniel in der Löwengrube lässt vermuten, dass es sehr schwer werden kann, Gott zu vertrauen. Der Teufel steht in der Bibel, geht um euch her wie ein brüllender Löwe, um euch zu verschlingen. Das Böse macht mobil, immer wieder. Es verbreitet seinen angsterregenden Geruch. Aber Gott ist auch noch da, mitten in der Höhle des Löwen, gerade da, wo wir wehrlos sind. Ich musste heute Morgen über mich lachen. Und zwar bin ich hierher gekommen und habe überall einen Kugelschreiber gesucht und nichts gefunden. Und habe mich gesagt, bist du doof, hast wieder den Kugelschreiber vergessen, die Tasche war nicht und so, ne? Und wisst ihr was, ich habe hier 3 Kugelschreiber. Die habe ich vorhin gesehen. Und dann habe ich mir gesagt, so ist das auch mit Gott. Ich greife meistens hier hin, wenn ich einen Kugelschreiber haben will, und nicht dahin. Und so ist das mit Gott. Und das ist Glauben. Versteht ihr, das ist das, was ich heute sagen wollte. Nicht nur der Kugelschreiber ist da. Wir haben einen Gott, der hilft. Einen Gott, der vom Tode errettet, steht in der Bibel. Und wenn dieser Gott vom Tod errettet, wovon sollte er dann sonst nicht erretten wollen und können? So, und das ist auch dann so, wenn wir uns von seiner Macht verlassen fühlen, wenn wir denken, ich habe keinen Kugelschreiber. Und so endet auch die Geschichte in Daniel 6. Der König war überglücklich und befahl, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Daniel wurde heraufgezogen, er war völlig unverletzt geblieben, weil er seinen Gott vertraut hatte. Ihr werdet euch freuen, ist die Zusage Jesu. Nicht nur an seine Jünger, sondern an seine Gemeinde im Johannesevangelium. Ihr werdet euch freuen und niemand wird eure Freude von euch nehmen können. Amen.